Das ist Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas.
Trauben, Tropfen und Tanninen.
Was haben Neuseeland, Frankreich und die Schweiz gemeinsam? Wir klären es heute bei Weinfach. Es geht um Pinot Noir. Gewisse sagen auch der König unter der Rotwein, ob das so ist. Und alles, was sonst wichtig ist, das gehören Sie bei uns. Willkommen, Dominik Rellstab.
Vielen Dank. Schön, schön bei euch.
Ja, lass mich noch ausschauen. Ja, Geschäftsführer vom Mövenpick Wein Kloten. Man kann ja wissen, wo man dich mit eintun. Gut, man kennt dich fäng in dem Fall.
Ja, natürlich. Hast du das Gefühl? Natürlich. Routiniert.
Genau, genau. Willkommen, Gaston.
Teile miteinander.
Haas.
Da immer noch, genau.
Ja, genau. Nur, dass wir es auch wieder mal gesagt haben. Ja. Eben, Pinot Noir, Neuseeland, Schweiz, Frankreich, wir haben es gesagt.
Ja.
Zu diesen Weinen kommen wir nachher. Eben, Pinot Noir, ein weiter Begriff, zuerst ein bisschen, um einen Überblick zu bekommen. Wo wird Pinot Noir hauptsächlich angebaut?
Also, die wirkliche Heimat von Pinot Noir ist das Burgund. Das ist eigentlich wirklich von dort aus... Da kommen die besten Pinots, die teuersten auch. Das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast angeschaut. Du kannst aber Pinot Noir an relativ vielen Orten anbauen. Es darf nicht allzu heiß sein. Also in der Schweiz ist das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Gebiet. Bündner Herrschaft, wo wir auch einen Wein dann haben. Zürichsee, dort machen sie dann Angst, den Kleef noch.
Genau.
Kann man davon halten, was man will. Aber,
Eure Lieblingswein, haben wir vorher gesagt.
Genau. Ja, ist so ein schöner Landwein, oder? Ja, das ist genau. Super. Am besten eiskalt aus dem Kühlschrank. Eben Bündner Herrschaft, habe ich gesagt. Neuseeland, auch Top-Region für Pinot Noir, weil es auch dort relativ kühl ist und nicht allzu heiß. Man macht es aber mittlerweile auch in Kalifornien, wo es dann doch eher wärmer ist. Dort hat Pinot Noir dann häufig auch relativ einen hohen Alkohol gehabt. Das ist dann zum Teil wieder das Problem, dass er fast zu viel Alkohol hat für den Körper und für die Säurestruktur. Wirkt dann vielleicht zum Teil ein bisschen plump. Also darum, ich persönlich sage wirklich so, Europa ist eigentlich für mich die beste Region zum Pinot-Anbau oder sonst einfach in höheren Regionen, wo es nicht allzu heiß ist.
Was charakterisiert denn die Pinot Noir-Trauben, wenn man sie ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen schälen und erklären?
Also wenn man sie im Stahltank ausbaut, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zum Ausbauen, im Stahltank ist eine sehr fruchtig, beerig, hat so ein bisschen die Himbeer-Erdbeer-Aromatik, die sehr typisch ist. Hat so eine leichte Würzigkeit, wenn man in Sparrig rein tut. Je nachdem, wie man das Sparrig dann auch ausbaut, hat er dann so ein bisschen eine rauchige Note, ein bisschen eine kräftigere, würzigere Note, ein bisschen einen Vanille-Touch zum Teil auch. Ist sehr, sehr vielseitig von dem her.
Also der Klevener, den habt ihr ja schon erwähnt. Was für wie wird denn alles sonst noch aus Pinot Noir produziert?
Du kannst Weisswein machen, zum einen, das ist ein Blanc de Noir. Da tust du wirklich einfach die Trauben pressen und dann den Saft direkt abziehen. Dann ganz bekannt Champagner natürlich. Ja. Das ist eine der drei Haupttraubensorten in der Champagne.
Was sind denn diese beiden? Also haben wir nämlich auch überlegt, wo ich es gesagt
habe. Chardonnay und Pinot Meunier.
Pinot? Meunier?
Meunier, genau. Schwarzburgunder.
Okay.
Und eben, dort kannst du dann auch häufig dann reinsortig Chardonnay-Farm ausbauen. Pinot Noir ist dann dort eher wirklich als gemischte Traubensorten drin.
Ja.
Du, du kannst extrem viel, Rosé natürlich, ja. Kannst du auch machen in der Loire. Ja. Die Rosé, die sind, gerade Sanse und so, die sind häufig aus Pinot Noir.
Eben, ich habe es schon gesagt, für gewisse ist ja Pinot Noir die edelste Rebsorte, andere trinken einfach aus Prinzip kein Pinot Noir. Warum die krassen Gegensätze? Ist das eben schon auch so ein wegen dem Klevener und so ein bisschen, weil man den Rosé jetzt hast erwähnt und weil man so findet, ist ein bisschen zu viel des Guten?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich bin übrigens absolut der Meinung, dass der König von der Trauben ist. Absolut.
Muss ich jetzt sagen.
Nein, es ist sehr anspruchsvoll. Das Problem ist halt, du kannst halt mit Pinot Noir wirklich massenwarm machen. Da hast du eben so die Landweine, die du gerade von früher noch kennst, das sind dann so saure Keiben gewesen.
Das kannst du mit Merlot auch machen, oder?
So, ja, so aber durch das, dass Pinot Noir halt wirklich eine säurebetonte Traubensorte ist, wenn du die nicht vorsichtig ausbaust und einfach massenwarm machst, dann hast du einfach eben saure Weine und das hat dann sie mit schon auch ein bisschen kaputt gemacht. Und dann ist es halt schon auch eine Traubensorte, die eher ein bisschen anspruchsvoller ist, ich sage mal, zum Machen. Aber nachher auch zum Trinken.
Also das wieso anspruchsvoller zu machen?
Von der Säurestruktur her, vom ganzen Körper. Viele gehen heutzutage so ein bisschen auf das mächtigere, voluminösere, fettere zum Teil auch. Und das ist halt der Pinot Noir überhaupt nicht. Das ist so eine
Filigrane. Oder? Du hast auch vorhin so gesagt, genau. Erdbeere, Feierli, Brombeere, so.
Ja, es ist halt ein schöner
Wein. Ein Blümli Wein.
Ja. Also, gerade im Elsass tust du zum Beispiel den Pinot Noir eben ja auch kühl trinken. Das kannst du generell. Pinot Noir tust du tendenziell ein bisschen kühler trinken, weil er halt ein bisschen einen schmaleren Körper hat. Mhm. Aber etwas wahnsinnig Spannendes.
Also ich bin urrüde gespannt. Drei Weltgegenden oder mindestens drei wahnsinnig. Länder, oder?
Ja.
Und die gleiche Traube.
Zwei Premieren. Zum einen ein Wein aus dem Bündnerland, zum anderen eben einen aus Neuseeland. Haben wir noch nie gehabt. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich bin schon ein bisschen verschrocken. Es liegt da ein Deckelverschluss neben dem Neuseeländer.
Ist einfach zum Aufmachen.
Das, ja, eben, man ist besser für dich, weil ich besser trinken kann, geht schnell. Es hat keinen Einfluss auf den Wein. Das
sagt
unser Wein-Experte.
Ja, also im Wein ist es völlig egal, was der auf dem Kopf drauf hat.
Man hat doch einmal gesagt, ja, mit dem Zapfen kann es ein bisschen besser schnaufen. So ein Wein, das ist ein Blödsinn, oder? Ein Wein soll ja nicht unbedingt zwingend.
Ja, es schadet ihm nicht, aber er kommt schon genug Luft über mit dem Drehverschluss. Das Problem ist wirklich einfach, weil man halt vor 30, 35 Jahren mit billigem Schassler und billigem Wein, eben Landwein angefangen hat.
So alt ist schon der Wein noch nicht.
Nein, der nicht. Ja, aber, nein, also vor 30 Jahren, dass man da wirklich so die einfachen Weine mit Drehverschluss gemacht hat. Und das ist eher eine Kopfsache. Das wird wahrscheinlich noch eine Generation brauchen. Es hat Länder, die tun eigentlich jetzt auch langfristig umstellen auf Drehverschluss oder vor allem weg vom Kork.
Ah, weil der Kork...
Ja, sie sagen,
selten wird.
Ja, sie sagen, es wird selten. Wobei ich sage, solange man da noch irgendwie so Platten aus Kork macht, wo man Pfannen draufstellt, kann es nicht ganz so schlimm sein.
Kann man auch aber, neue Zapfen
so ein,
machen.
Ja, genau. Aber so ein Korkbaum, der braucht halt extrem viele Jahre, bis man ihn wieder ernten kann. Mhm. Irgendwo wird es dann natürlich schon auch knapp. Und da ist das eine gute Alternative. Und vor allem, es ist halt auch kostengünstig.
Ja, das ist günstig. Man
nicht aber jetzt ganz ehrlich. Wenn du einen Wein kannst aufmachen, reinschrauben mit dem Zapfen, es macht den Ton, ist doch 100 Mal schöner, wenn du jetzt den Schraubverschluss aufmachst.
Natürlich, aufmachen. Natürlich. Ich tue auch zuhause sehr gerne einen Zapfen ziehen. Aber gerade in der Gastronomie zum Beispiel, wenn du ein Bankett hast und du musst 50 Weine aufmachen, ja, viel Spass mit dem Zapfen ziehen. Dann tust du viel lieber einfach 50 Mal drehen. Es geht halt einfacher. Ja. Aber nein, natürlich eben. Aber,
Effizienz, gell?
Ja, aber es ist eine Kopfsache. Es ist eine absolute Kopfsache. Weil am Wein selber ist es wurscht.
Also ein für alle Mal ganz wirklich. Mensch, kein okay. Einfluss auf die Qualität.
Gut.
Gut. Also, reden wir nie mehr drüber.
Was ist dürfen wir?
Glas ausgeschmissen.
Ja, ich bin gerade verschrocken. Ja, immer, wenn ich den Zapfen anschaue.
Das Deckeli siehst, gell?
Ich tue eine Hilfe Flasche, dann siehst du ihn nicht.
Danke, Olivenölflasche. Nein, wirklich. Was dürfen wir probieren? Was trinken?
Also da haben wir jetzt einen klassischen Pinot Noir aus Neuseeland, Marlborough. Marlborough, nordöstlich, Teil von der, von der Südinsel. Neuseeland hat ja Status Nord- und Südinsel. Pinot Noir, dort eine ganz klassische Rotweintraubensorte. Wir haben da den Petit Clos von Henri Bourgeois. Der Henri Bourgeois, ganz bekannt in der Loire in Frankreich. Also ist ein französisches Weingut. Und der hat wahrscheinlich wirklich einfach gedacht, ich würde ja gerne das ganze Jahr Wein im Keller produzieren. Also tun wir im Herbst da in Europa, in Frankreich. Genau, und im Frühling gehen wir dann auf die Südhalbkugel.
Santé!
Alle Weine,
Santé!
Zum Wohl, danke, dass ich da bin.
Schön, dass du da bist. Wir sind gespannt.
Wie
aus Neuseeland. Pinot Noir.
Eben, da haben wir jetzt Stahltank ausgebaut. Der ist jetzt wirklich so auf der bärigen Seite. Der hat so leicht eine würzige Note, auch ganz leicht erdig. Das kommt vom Ausbau her. Aber etwas extrem Schönes. Also eben der
ganz
leicht
gefühlt.
Ja, ja.
Mega Speuz anregen. Wir laufen gerade ganz Speuz zusammen.
Ja.
Wie ja, nennst du das? Astringierend.
Astringierend, ja.
Extrem.
Das ist doch schön. Also er hat doch, obwohl er eigentlich so, eben, er hat 13,5 Volumenprozent, er ist im, nein, stimmt nicht mal, er hat Barrique Ausbau leicht. Und da merkst du einfach, er hat so leichte fleischige Noten durch das.
Ich schmecke einfach den Deckel.
Ja.
Schmeckst du nach Plastik?
Ja, ich schmecke nach dem Deckel.
Machst du mich fertig.
Musst du da nicht Gerüchte in die Weinwelt setzen, Elena?
Ich kann es nicht einordnen. Also, eben ist fein, aber ein Blümli-Wein, wie man jetzt vorher gesagt hat, ist... Nein!
Man hat doch so leicht das Erdbeerige, so ein bisschen... denk an ein Erdbeerjoghurt.
Probier es nochmal.
Das ist einfach der Deckel. Das darfst du einfach nicht Nein sagen, sonst stehe ich da mit abgesagten Hosen da.
Ja, das Erdbeerjoghurt spüre ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist wahnsinnig fein.
Ja. Mhm. Ja, und das ist halt schon typisch für den Pinot Noir. Also er hat es nicht gerne so opulent wuchtig. Es gibt meiner Meinung nach leider schon Pinot Noirs mit 16 Volumenprozent. Aber das ist ein Töter. Also das...
Aber du hast das sehr, sehr gut beschrieben vorher, am Anfang. Es ist wirklich, eben, es ist so, es ist fein, es ist filigran, hast du gerade gesagt.
Ja.
Es ist
so, und eben, du schlank, sprichst halt so. Schon nicht jeden mit dem Stil an. Also es ist schon so, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, entweder hasst du ihn oder du liebst ihn. Mhm. Aber es ist schon so, entweder hast du einen Bezug zum Pinot Noir oder du gehst dann eher ein bisschen auf andere Traubensorten. Mhm.
Mhm. Was isst du da dazu?
Nicht
schweres, oder?
Nein, ich würde nicht
allzu schwer. Keine Braten und Spätzle.
Ein Bündnerblättli zum Beispiel, da werden nachher Bündner natürlich wieder top. Ja. Ein helles Fleisch, das geht aber auch gut im Sommer, wenn du den Grill anschmeißt, es ist warm draussen. Und dann magst du vielleicht nicht gerade so zum Beispiel einen Zimtfandel oder so mit 15,5 Volumenprozent. Dann willst du eher etwas Leichtes, etwas Filigranes. Mhm. Und dann passt das extrem gut.
Mhm. Weißt du, es fällt mir noch auf, die Farbe.
Ja, ist relativ
hell. Wir haben schon bedeutend dunklere, kräftigere Rot wie im Glas
ja,
gehabt, gell?
Ja, das kommt davon, dass...
Also schön, aber ist vieles heller.
Ja, ist nicht so farbintensiv. Das kommt davon, weil die Schale relativ dünn ist beim Pinot Noir. Und je dicker die Schale ist, desto mehr Farbstoff hat es natürlich auch drin und gibt dann schlussendlich auch den Saft ab. Und der Pinot Noir ist relativ dünn. Das hat er auch weniger Gerbstoff. Gerbstoff häufig in den Schalen drin und auch da... Er wirkt dann feiner. Mhm. Oder er hat jetzt nicht so das Austrocknende, wo man sonst häufig bei gerbstoffreichen, tanninreichen Wein hat.
Ja. Ich weiss jetzt nicht, wie ich das selber schreibe, aber er ist nicht so dünn, wie man das Gefühl hat. Er bleibt da schon ein bisschen hängen. Also im Nachhinein, jetzt im Abgang, auch da so... Was ist das da, was da durch abgeht?
Ich kann Speiseröhre, würde ich jetzt Gefühl mal sagen, hoffentlich.
Die Lunge wäre schlecht.
Nein, ich weiss nicht, wo es genau ist, aber es ist wirklich... Also so dünn ist jetzt der gar nicht.
Nein, das macht natürlich auch Sparung aus, wo man einfach nur ein bisschen Holz. Körper gibt. Mhm. Ja, definitiv. Das tut man dann eben auch häufig so einem feineren wie ein bisschen Sparung rein, dass er einfach ein bisschen zurückgeht, noch ein bisschen Struktur überkommt.
Jetzt eben Pinot Noir aus Neuseeland. Du hast vorher gesagt, eben Neuseeland mit diesen zwei Inseln.
Ja.
Was muss man sonst noch wissen über Wein aus Neuseeland oder über das Weinanbaugebiet in Neuseeland?
Also ganz bekannt ist Neuseeland natürlich für den Sauvignon Blanc, wo auch in den 70er Jahren extrem gekommen ist. Die sind dann im Vergleich, das können wir dann in einem anderen Podcast mal machen, die sind dann im Vergleich so grasiger als die europäischen Sauvignon Blancs, haben dann eher so ein bisschen grüne Noten, ein bisschen Paprikanoten und so drin. Das ist, also Sauvignon Blanc und Pinot Noir, das sind eigentlich so die Hauptraubensorten, die man vor allem kennt von Neuseeland. Es gibt dann gerade bei den Nordinseln, weil es dort auch ein bisschen wärmer wird, dann wieder hat es auch zum Teil noch ein bisschen Syrah, Cabernet wird dort schon auch angebaut, Merlot ein bisschen. Aber wirklich weltweit bekannt sind schon für Pinot Noir und Sauvignon Blanc. Ja. Weil das Klima halt auch nicht ganz so verschieden ist zu uns, wo wir da haben. Also es gibt ja auch eben von der Landschaft her, es gibt ja schon gewisse Ähnlichkeiten zu uns.
Und das Marlborough ist eigentlich riesig, gell?
Ja, jetzt das so ist herkommt. Eigentlich die Hauptregion.
Ja.
Ja. Eben Sauvignon Blanc und auch eben Pinot Noir dort absolut heimisch.
Ja. Okay.
Ja gut, das ist ein krasser Gegensatz von Neuseeland.
Israel.
Das Bündnerland.
Ja, wir gehen beim nächsten in die Bündner Herrschaft auf Malanz. Zum Gianni Bono.
Du musst gerade noch pressieren, gell, mit austrinken.
Kommst ich komme gar nicht nachher, nein.
Bist du trinken.
Stressen wir. Eben Gianni Bono, das ist ein Weingut in der dritten Generation. Relativ kleines Weingut, die haben 4,5 Hektare. Machen gesamthaft rund 25'000 Flaschen Rote und 5'000 Flaschen Weisswein. Die Rebberge sind ein bisschen oberhalb von Malanz gelegen. Mhm. Und das ist natürlich von der Region her super. Du hast dort auch den Föhn, der häufig mitspielt, der ideal ist für die Trauben.
Ist ja da wirklich, die Trauben haben ja nicht gerne heiß, habe ich irgendwo gelesen. Und der
das
Föhn
so.
Heisst in der Bündner Herrschaft nämlich Traubentrockner.
Genau. Ja.
Das ist gut.
Das ist gut, weil dann haben sie weniger Probleme mit Fülnis, weil sie doch ab und zu mal in der Schweiz regnet, wie wir das letzte Jahr gemerkt haben. Genau. Ah. Und das ist ideal von dem her, weil es dann trocknet.
Spannend, okay.
Ja.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Und Was würdest jetzt du sagen, du kennst es ja schon, was unterscheidet sich die beiden durch was?
Ich finde, der Bündner ist häufig ein bisschen erdiger, ein bisschen strukturierter, spürlich heftiger auch. Ja, genau. Also wir haben jetzt da 14 Volumenprozent. Mhm. Das ist aber auch geschult damit, weil das Jahr 2016 eher ein wärmes Jahr war und dadurch der Alkoholgehalt ein bisschen höher ist. Der Gianni Bonner will das aber bei seinen Wein auch tendenziell, dass sie ein bisschen höher sind. Er hat lustigerweise Stahltankausbau, also der hat keine Barrik, obwohl man, wenn man probiert, dann könnte man tatsächlich darauf gehen, dass er Barriknoten hat, aber das ist tatsächlich alles Stahltank. Hätte ich
jetzt wirklich echt gerade behauptet.
Ja, ja.
Ein bisschen. Wenn mit diesem Vergleich, Selina, schau mir jetzt ganz skeptisch an, was echt Barrik, gell?
Ich bin noch nicht schlüssig, ich kann es noch nicht sagen.
Und da merkt man bei dem jetzt natürlich, du hast die Farbe vorne angesprochen, Gaston, der ja. Hat jetzt eher so ein bisschen schon das Rubin, das Brünliche, das ist vom Alter
her. So ja, fast rostrot ein bisschen.
2016 gell? Ist für den Pinot Noir hat er schon ein gewisses Alter. Beim Pöttiglo sind wir vorne 19 gewesen, 2019, erhebliche Jünger.
Ein gewisses Alter, sagst du, das heisst, er ist jetzt 60, ne?
Ja. Ja.
Ah, ist das schon...
Ja, also Pinot Noir...
Also im Sinn von obere Grenze für einen
ja, Pinot. Sie sind nicht ganz so lang haltbar. Mhm. Das ist auch wieder eben, dass die Schalen so dünn sind. Für einen lagerfähigen Wein braucht es Gerbstoff, es braucht Alkohol und es braucht Säure. Mhm. Der hat jetzt ein bisschen Alkohol mit 14, mhm. Ein bisschen höher. Er hat die Säure, mhm. Aber Gerbstoffstruktur fehlt. Und das Problem ist, wenn du den dann überlagerst, dann irgendwann stimmt es dann einfach nicht mehr. Dann hast du zu viel Säure, zu viel Alkohol für viel zu wenig Körper und die Gerbstoffe. Eben Burgund, die kann man dann gut länger heben. Das ist dann so ein bisschen die Ausnahme. Aber ich sage, die meisten Pinot Noirs sind eigentlich innerhalb von 5-6 Jahren am schönsten. Mhm.
Aber wieso kann man den Burgunder, die kann man ja, es gibt ja so einige Scheins, gell?
Ja.
Wo man 20, 15, 30 Jahre Burgunder
sind. Das hat natürlich dort schon auch mit dem Ausbau zu tun. Sie sind in der Regel länger im Holzfass drin.
Okay, und der jetzt gar nicht, gell?
Genau.
Wenn wir jetzt hier trinken. Ja. Okay.
Nein, es ist eine Frage vom Ausbau und dann natürlich schon auch vom Boden, von dem sogenannten Terroir, mhm. mit die Mineralstoffe und sowas abgibt, das macht dann schon auch noch etwas aus.
Das Erdige, vielleicht konzentriere ich mich jetzt auch darauf, aber das spüre ich, habe ich schon das Gefühl, das spüre ich aus. Merkst du eine Gemeinsamkeit zum Neuseeländer? Könntest du jetzt unterscheiden, dass es die gleiche Trauben ist? Ich habe jetzt die ganze Zeit studiert und ich will es nicht schaffen.
Mir dunkt jetzt, der Malanser ist dichter, komplexer. Mhm. Wie würdest du das sagen als
Profi?
Braucht man da für Adjektive?
Ja, er ist komplexer. Die Säurestruktur ist ein schöner eingebunden. Es gibt ihm ein bisschen Boden, auch das Alter gibt ihm so
ein spannender Rückgrat.
Vielleicht, ja. Mhm. Aber vielleicht mit einem Ausschlussverfahren. Das ist sicher kein Merlot, oder?
Nein.
Ist sicher kein Cabernet Sauvignon. Nein. Vielleicht kommt man dann so irgendeinisch an den Pinot Noir an.
Ja,
aber
ja.
Aber die beiden miteinander verglichen.
Genau, das macht es doch spannend.
Ich bin nicht sicher.
Das macht es natürlich spannend. Du hast Pinot Noir, also ja nicht nur Pinot Noir, du kannst sämtliche Rebsorten überall auf der Welt anbauen und du kommst andere Wien. Und genau das macht es doch interessant. Ja. Das Klima wanderst ist, der Boden wanderst ist. Und genau da sieht man, was für einen Einfluss das alles auf einen Wein hat. Mhm. Es ist eben nicht einfach nur Trauben und fertig, sondern da spielt ganz viel anderes noch mit.
Ja. Aber eben, da kann man auch nicht sagen, man hat Pinot Noir Trauben gern, also man hat alle gern.
Nein.
Es ist eben je nach Anbau, wie du jetzt gesagt hast, nach Boden, nach überhaupt, es kann ganz ein anderer
werden. Also eben ich zum Beispiel habe wirklich eher so ein bisschen die klassischeren gern. Die mit 15,5, 16 Volumenprozent brauche ich jetzt selber nicht. Dann nehme ich etwas anderes. Ja, das suche ich beim Pinot Noir definitiv nicht.
Aber das ist wirklich noch interessant, wenn ich sehe, dass wir dreimal Pinot haben aus verschiedenen Ländern, ist mir jetzt Sinn gekommen, wir haben auch Bolgeris getrunken. Und das sind ja eigentlich so... Bordeaux-Kopien, so, oder? So, also von der Zusammensetzung.
Bist du schon mal dort in dem Bulgari?
Nein, betrunken haben wir den Wein. Warte. Und das sind... Es ist wirklich nicht das Gleiche. Es ist wirklich nicht das Gleiche, obwohl genau die gleichen Trauben drin sind. Das ist ja da auch so. Drei verschiedene Weine, genau die gleichen Trauben. Und bei diesen Bulgaris und verglichen mit dem Bordeaux, mit einem Centimillon oder so, das ist wirklich nicht das Gleiche.
Gott, aber
das ist hochinteressant.
Mit Bulgari und Bordeaux, der,
also, ja, aber nein, der passt doch. Die gleichen Trauben.
Ja, und ursprünglich ist ja dort, um kurz vom Thema Pinot Noir abzukommen, es ist ein Bordeaux-Blend und die haben natürlich alle probiert. Die nehmen alles Bordeaux als Vorbild. Und,
sie ist jetzt, Elena, es tut mir wahnsinnig leid.
Das Bulgari ist
ja, ja, natürlich ist es anders.
Ja, mir gefällt es einfach nicht.
Nein, sag mal, das werden die so merken.
Nein, es ist natürlich anders, aber es ist halt schon... das Bordeaux ist ja die erste Region, die weltweit... jetzt habe ich den Faden
verloren. Macht nichts, komm. Der ist ja da am Dreigrätschen und am Italien verteidigen.
Nein,
eben. Du sagst, ich komme nicht mehr weiter. Nein, bleiben wir beim Bulgari. Nein, wir kommen wieder mit zurück zum Pinot Noir.
Ist viel besser, ja.
Ja, ist vielleicht gescheit, wir dürfen nicht
zu fest abschweifen.
Ja, genau. Was muss man sonst noch so über die Bündnerherrschaft wissen, was Via angeht, vielleicht? Noch
also Bündnerherrschaft wird häufig ein bisschen unterschätzt. Oder generell auch die Schweizer Wein von dem her, weil die Schweizer haben extrem Gas gegeben die letzten paar Jahre. Und es hat auch schon jenes die Blindverkostungen gegeben, wo die Bündnerherrschaftler an einem Burgunder überhaupt nicht nachstehen, wo ebenbürtig sind. Aber sie haben einfach... Also zum einen, man trinkt es halt vor allem nur in der Schweiz, weil einfach viel zu wenig produziert wird, um das zu exportieren. Und die Schweizer trinken den Wein halt dann wirklich lieber selber. Und dann ist natürlich auch eine Preisfrage, er kostet bei uns schon ein bisschen etwas und dann im Ausland kostet er noch viel mehr. Und dann kommt man dann vielleicht in Spanien oder ein Bulgari von mir aus, über wo günstiger ist.
Was ich habe es nicht gehört, Entschuldigung, was kommt man über?
Nicht.
Nein, aber der Ruf ist extrem viel besser geworden. Und also gerade die Bündner Herrschachtel, die machen extrem schöne Sachen und ganz, ganz klassische Pinos.
Aber wo in der Schweiz, es gibt doch noch, Entschuldigung, wenn ich da gerade, es gibt ja auch im Wallis gibt es ja auch Pinos.
Oder? Ja, ja.
Es gibt sie, eben Klevener haben wir gesagt, und Neuenburg, oder? Ich glaube, das ist auch noch so eine Region, so am Neuenburger See,
wo ja, genau, in der Schweiz auch am...
Neben der Herrschaft, oder?
Ja, und auch am Lac Leman. Dort machen sie zwar schon noch häufig Chasselas, einfach historisch klar, bedingt. Ja. Die würden viel gescheiter Pinot anbauen dort.
Ja, das hat etwas, ja.
Stimmt. Also man kann eigentlich an den meisten Orten in der Schweiz, im Tessin ist dann wahrscheinlich schon fast wieder ein bisschen zu heiss für den Pinot, aber sonst kannst du den überall in der Schweiz anbauen und sie kommen mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr gut. Okay. Also du kannst übrigens auch im Zürich sehr guten Pinot machen, absolut. Die kostet dann einfach ein bisschen etwas.
Ja.
Aber das, was du jetzt gesagt hast, das ist lustig, wegen der Bündner Herrschaft. Also wenn man die Etiketten so anschaut, das Verschnörkelte, sie machen ja ihrem Namen auch alle Ehre.
Sie haben Ruf zu verteidigen.
Ja, aber es ist verschnörkelt, es ist wirklich, es sieht so,
wenn du das so anschaut. Es gibt so eine Häuserfassade, gell?
Ja, es sieht genau so aus.
Ja, aber es ist doch schön, genau so muss doch eine Etikette aussehen.
Oh, danke vielmals, sag es doch noch einmal. Ich bin ein riesiger Fan von solchen Etiketten. Andere sagen dem jetzt wieder mega altmodisch, oder?
Ja, beim Wein darfst du schon ein bisschen konservativ sein.
Red weiter, bist du gut.
Ich tue jetzt nicht unbedingt so
konservativ. Was da mit diesen verschnörkelten Trauben und
Traubenblättern? Mega, das ist auch schön. Völlig unkompliziert, traditionell. Wunderschön. Okay. Voilà. Ja.
Also gut.
Ich weiss, in Bulgari gibt es viel modernere Etiketten.
Ja, sie haben einfach mehr Stil.
Ja, ich schweige.
Also.
Ich auch im Fall.
Dritter Pinot Noir.
Ja, jetzt bin ich aufgespannt.
Oui. De la France. Ouais. Mehr kann ich nicht. Soll ich einschalten?
Genau. Jetzt kommen wir natürlich in die Heimat vom Pinot Noir.
Ich habe gesagt, du sagst in die Heimat vom
Gaston. Ja, noch nicht ganz. Nein,
ja, dort müssen wir ein bisschen weiterfahren.
Merci, Elena. Ja, ein bisschen weiter.
Nein, ich habe jetzt natürlich gefunden, da, wenn wir Pinot Noir haben, dann muss ich einen Burgunder mitnehmen. Wir haben einen Volnay, eine ganz klassische Appellation in der Côte de Beaune, ganz weit südlich von der wunderschönen Stadt Beaune gelegen. Wir haben den Produzent, ist damals Paulo Fils, 2019er Jahrgang, ist relativ ein junger Weiner. Der hat gut, eben, da sind wir jetzt wirklich im Burgund, der hat gutes Lagerpotenzial. Also den kannst du gut 10, 12 Jahre ohne Probleme behalten. Hat 12 Monate Barrique-Ausbau, ganz, ganz klassisch für das Burgund. Er hat so ein bisschen eine Mineralität. Und also ich würde schon sagen, es ist der komplexeste Wein von diesen drinnen.
Ja, aber schon.
Wenn du schmeckst, viel
schon in der Nase, oder? Gell?
Ja.
Mega, ja.
Also das merken sogar wir, gell?
Also, ja, genau. Also jetzt, und auch ohne Patriotismus oder so, Chauvinismus oder so. Ah, nun, das ist sehr...
Hey, und ich meine, der hat 13%, das ist der mit dem wenigsten Alkohol von diesen drinnen. Aber er wird vom dichtigsten. Nein, gar nicht. Und genau so muss das einfach sein. Ein Pinot, ein Burgunder, das ist herrlich.
Maui.
Also ist dein Favorit, wenn ich dich jetzt so anschaue?
Natürlich.
Ja, also meinen auch, ganz ehrlich. Deinen? Eben, siehst du schon, oder?
Also ich finde auch die anderen zwei schön, aber eben, ich kenne mich jetzt auch mit Burgunder, das...
Aber was macht es aus, dass wir uns jetzt da einig sind, dass das der erste Schluck und alle schauen sich an, nicken
also ganz
und
sagen kurz, ja. Qualität.
Ja, das hat sicher etwas mit der Qualität zu tun. Nein,
aber...
Da ist natürlich eine jahrhundertalte Tradition dahinter. Mm. Oder sogar wahrscheinlich noch mehr. Also die bauen ja seit Ewigkeiten im Burgund. Ja, das
aber das kann man ja lehren, weißt?
Ja, ja, aber das ist natürlich von Generation klar, zu Generation weitergegeben.
Aber klar. Wieso, du hast vorhin erwähnt, der aus Neuseeland wird von einem Franzosen gemacht.
Ja.
Der wird ja nicht völlig unbeleckt auf
nicht.
Das Neuseeland gegangen
natürlich sein. Nicht.
Und trotzdem ist doch das ein rechter Unterschied jetzt zu dem,
ja,
zu
aber
dem
genau
Burgunder aus dem Burgunder. Also
ja.
Zu dem Burgunder aus dem Burgunder, super. Zu dem Pinot Noir aus dem Burgunder.
Ja, aber genau da siehst du jetzt, dass das die Heimat ist vom Pinot Noir, dass das die Region ist, wofür der Pinot Noir einfach perfekt geschaffen ist. Das kommt meiner Meinung nach kein... Also der Pinot kommt an keinem Ort auf dieser Welt besser als im Burgund. Und es kommt keine andere Traubensorte im Burgund besser als der Pinot Noir.
Aber dann sind es vielleicht wirklich, du hast es vorhin gesagt, der Terroir. Also,
ja, ja, natürlich. Böden
und der Wind, also das Klima, oder?
Ja, ja, und der Pinot Noir, das muss man natürlich schon sagen, ist sehr vom Terroir abhängig. Also das ist eine richtig feine... Traubensorte, man sagt zum Teil auch ein bisschen Zicken. Also es ist auch von der Herstellung her, eben, sie braucht Betreuung. Die kannst du nicht einfach wachsen lassen und das ganze Jahr nichts machen und dann in den Keller rein und dann dort vergären lassen und machen lassen. Die braucht 24 Stunden Betreuung. Die muss ein bisschen gecatchelt werden. Und dann kannst
so du reden mit ihnen und so.
Genau, ein bisschen Musik laufen, ein bisschen Deep Purple laufen lassen und so. Und dann nein, die musst du wirklich verhätscheln. Okay. Und dann kommt die sensationell gut.
Also ein sensibel bisschen, oder?
Und sehr.
So,
wie sehr. Du?
Gewissen Menschen,
weil das man ist ja die Purple-Amik, ja.
Es gibt im Fall, ja, also, ja.
Jetzt die Purple zu dem Wohnen wäre doch super, oder?
Mega. Das hast du mich auferwünscht, oder?
Ich kann sie gerade verleugnen, meine Jugendhelden.
Ja. Aber sagen die jetzt, wenn wir jetzt durchprobiert haben, wenn wir jetzt eine Blinddegustation gemacht hätten und vielleicht nicht den am Schluss gehabt hätten,
ja,
hätten wir es rausgespürt? Also du wahrscheinlich schon, aber hätten wir es gemerkt?
Also was gemerkt, meinst du jetzt das? Dass das dreimal die gleiche Traube ist?
Ja.
Das kannst du im Nachhinein, weißt du, ich und bin ja Historiker, im Nachhinein wissen wir immer alles.
Ja, ja, aber dass der Beste am Schluss war, wenn wir jetzt vielleicht mit
dem
Malander angefangen hätten oder mit dem Neuseeländer.
Ich glaube schon, aber wenn du mich jetzt fragst, hättest du gemerkt, dass das dreimal Pinot Noir ist, dann würde ich glaube lügen, wenn ich jetzt behaupte, doch. Aber dass das der Beste ist, ich glaube, das ist jetzt egal, in welcher Reihenfolge man das probiert, das hätten wir glaube herausgefunden. Du auch.
Ich bin nicht sicher.
Ja, ich denke schon, doch, doch. Das traue ich dir zu.
Ja, ich
aber
so
es ist
auch
sehr spannend, gleiche Trauben. Wirklich. Und doch so verschieden.
Mhm. Ja. Ja. Und das finde ich, das merkst du halt gerade beim Pinot Noir extrem gut. Klar, es gibt auch andere Traubensorten, wo du die verschiedenen Regionen gut kannst abspiegeln.
Komm, sag es einfach als Beispiel,
Riesling.
Wenn sie nicht in die Länge ziehen.
Riesling. Deutscher Riesling, etwas vom Besten, was du überkommst. Mhm. Australischer Riesling, weil es heiss ist. Die haben recht Mühe, um die Säure zu entwickeln. Und dort tust du häufig aufsäuren, aber es ist einfach nicht das Gleiche.
Mhm. Ja. Oder eben Sauvignon Blanc. Das ist schon Neuseeland, ist so mit Grapefruit und Melone. Ich habe so einen daheim.
Und
die französischen sind sehr.
So ein schönes Sanse hat so ein bisschen so nassen Stein,
ja,
so
genau.
Ein bisschen Feuerstein.
Man mega wirklich.
Ja.
Ja. Ja, es ist wirklich spannend. Mhm. Ja, es ist auch eine Wissenschaft. Nein, es ist echt mehr als eine Wissenschaft. Es ist eine Leidenschaft, gell?
So leider.
Ja.
Ja.
Aber man kann es empfehlen, auch mal durchzuprobieren, vielleicht auch
unbedingt
mal an einem Abend mit Kollegen. Unbedingt. Es ist spannend, die Unterschiede und rauszuspüren, was und trotzdem beim Gleichen zu landen. Irgendwie. Eben, wir sind uns einig.
Ja, und
der Letzte ist der Beste für uns
jetzt. Vive la France, vive la République.
Nein, da bin ich aber auch. Aber da bin ich auch dieser Meinung, jeder schmeckt Qualität raus. Nicht, dass die anderen zwei keine Qualität haben, überhaupt nicht. Aber auch viele Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung von wie. Wenn du dann 100 Franken und 20 Franken oder 10 Franken wie anstellst, weil sie es lieber haben, das ist eigentlich wurscht, das ist egal. Aber ich wage mal zu sagen, jeder merkt, welche qualitativ
da gibt es einen Unterschied. Ja. Ja,
das glaube also ich hoffentlich auch.
Ja
auch.
Ja.
Bei dieser Preis, ja.
Sonst wäre es dann schwierig, den Preis zu rechtfertigen, oder?
Ja, definitiv. Ja.
Ja. Spannende Exkursion gewesen.
Mega.
Neuseeland, Bündnerland, Frankreich,
ja.
Pinot Noir. Danke viel, viel mal.
Ja, da danke auch. Für sehr gerne. Besuch
auf ein anderes Mal.
Unbedingt.
Eine gute Woche wünsche ich euch.
Das wünsche ich euch.
Ja, ebenfalls.
Bis bald wieder. Peace. Hallo.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.